Heute werdet ihr euch etwas wundern, denn heute ist alles etwas anders. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts hier bei der Charterbar. Mein Name ist Stefan Lehnert und ich bin nicht Geschäftsführer der gleichnamigen Yachtcharteragentur und ich habe auch sehr wenig Ahnung vom Segeln. Hallo Ümit.
Hallo Stefan, das hast du, das war eine coole Überraschung jetzt, das Intro. Dafür, dass du gesagt hast, Ümit, lass mich mal das Intro machen, ich habe schon fast geschwitzt, aber.
War doch noch okay, ne?
Es war mehr als okay.
Aber ich habe noch was für dich, vielleicht bringst du dich doch ins Schwitzen. Ümit, erzähl doch mal, wer ich bin.
Ah, willst du, dass ich alles erzähle?
Ich glaube, so viel Zeit haben wir heute nicht.
Ja, Stefan, du bist in erster Linie mal ein guter Freund von mir. Wir kennen uns seit vielen Jahren, teilen auch so die ein oder andere Leidenschaft, waren das ein oder andere Mal auch schon gemeinsam vorm Grill gestanden. Du bist jemand, den ich sehr schätze, der auch beruflich ein sehr, ich sag mal, strebsamer Mensch ist, hast viel erreicht, auch da, wo du jetzt gerade arbeitest. Und ja, wir haben uns sehr viel auch zum Thema Marketing unterhalten. Du warst mir oft eine Stütze in den letzten Jahren, auch seit Charterbar gegründet wurde. Und ich freue mich, dass du gemeinsam mit mir irgendwie diese Idee hatten, dass wir gesagt haben, hey, lass uns doch mal gemeinsam einen Podcast machen.
Genau. Danke übrigens für die Einladung. Ich wollte auch mal kurz erzählen, wie es zustande kam. So ungefähr 5 Wochen her, da waren wir mal wieder zusammengesessen nach langer Zeit und haben uns unterhalten. Ich habe ein bisschen was gefragt, du hast ein bisschen was erzählt und am Ende dachte ich mir, wenn wir jetzt die letzten 45 Minuten das Aufnahmegerät hätten laufen lassen, wäre es super interessanter Podcast geworden und haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt mal. Und man muss auch dazu sagen, wir haben jetzt relativ wenig vorbereitet, so die ganz grobe Struktur, aber wir lassen uns einfach mal drauf ein. Ziel soll es sein, eigentlich ein ganz normales Gespräch zu führen und ein bisschen Rückschau zu halten, weil bei dir verändert sich was. Im letzten Podcast hat man es ja gehört. Es ist auch nicht mehr so regelmäßig, wie es vielleicht vorher war. Du bist gerade auch selber so ein bisschen in der Erfindungsphase, würde ich es nennen, was ich so verstanden habe. Und ich glaube, da redet man noch ein bisschen drüber. Aber natürlich wollen wir so ein bisschen hinter die Kulissen schauen der letzten 4 Jahre.
Also ich bin extrem gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das letzte Gespräch, ja, du hast recht, das war wirklich so, da hätte man echt die Aufnahmetaste drücken können und ich glaube auch, dass es für die Zuhörer jetzt sehr spannend sein wird, was ich so mal, ja, dass wir einfach mal die Rollen getauscht haben und Ich fand auch deine Idee ganz interessant zu sagen, Mensch Ümit, lass uns, wie gesagt, einfach mal einen kleinen Rollentausch vornehmen, lass mich einfach mal dich ein bisschen ausfragen und somit dann eben auch der Community die Möglichkeit geben, mal hinter die Kulissen vielleicht zu schauen, hinter dem, was sich gerade so tut, was gerade passiert, du hast gerade angesprochen, wir haben ja offensichtlich gerade so ein paar Dinge am Laufen, das heißt, gerade auf YouTube und auf den anderen Social Media Kanälen läuft jetzt gerade nicht alles so, wie es in den letzten Jahren war. Ich kann allerdings schon mal vorwegnehmen, das soll nicht heißen, dass es weniger wird. Nein, im Gegenteil, es tut sich gerade einiges Positives, einiges Vieles. Und um das vielleicht besser zu erklären, ja, haben wir gesagt, wir tauschen die Rollen. Und dafür danke ich dir, also wirklich ganz sehr ehrlich. Hat auch nicht jeder so die Fähigkeit, das zu machen. Bei dir weiß ich, du bist ein sehr guter Gesprächspartner und jemand, der auch ich will nicht sagen Interview führen kann, aber so ein Gespräch leiten kann. Und darauf lasse ich mich gerne bei dir ein und bin ehrlich gesagt gespannt, weil ich weiß, du hast dich ein bisschen darauf vorbereitet, aber ich weiß nicht viel davon.
Genau. Und dann lass dich überraschen. Ich freue mich auch mega und ich versuche auch, dass wir ein sehr spannendes Gespräch führen. Und ich habe auch schon gesagt, ich werde dich das ein oder andere Mal unterbrechen.
Das musst du, sonst wird es nichts.
Was war so in der Vorbereitung für mich ganz spannend? Ich habe ein Zitat im Kopf aus unserem Gespräch, da hast du gesagt, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Also das ganze Thema Social Media. Ich habe dich ja ganz am Anfang, wir haben vor 3-4 Jahren da schon mal so ein bisschen gesprochen, haben uns ein bisschen unterhalten, du willst da mehr machen. Und haben auch ein bisschen über Zielgruppe gesprochen und über Kanäle und da war ja alles noch ganz am Anfang. Wie kamst du überhaupt auf Social Media? Du könntest ja sagen, hey, wir machen unser Business. Wieso ist das Social Media überhaupt ein Thema? Weil offensichtlich in eurer Branche war das zumindest damals noch was ganz Neues.
Ja, ist eine gute Frage. es gibt da verschiedene Antworten darauf. Die erste, die mir einfällt, und das ist jetzt vielleicht nicht die beste, aber das entspricht einfach der Wahrheit, das war die, dass wir am Anfang natürlich auch nicht die finanziellen Mittel hatten, um jetzt irgendwelche mordsriesen Werbekampagnen zu fahren. Wir hatten schon ein gewisses Werbebudget, was dann unter anderem auf Messeauftritte und Anzeigen in Magazinen draufging, und das ist nicht gerade wenig gewesen, was wir aber für wichtig erachtet haben. Aber die Möglichkeit, einfach in den direkten Austausch mit einem Interessierten, mit einem Kunden zu kommen, hat sich für mich einfach durch diese Art der sozialen Medien gegeben. Und der Name sagt es ja schon, soziale Medien, also soziale Kontakte knüpfen über technische Möglichkeiten, die es eben heutzutage gibt. Das fand ich schon sehr reizend. Und ich bin sowieso jemand, der extrem interessiert ist an Video, Audio, Sachen und...
Ja, eigentlich an allem, Imit. Also wie ich dich kenne, wenn du was machst, dann machst du es ordentlich.
Danke, das freut mich, das zu hören. Ja, ich bin jemand, der sich in Dinge reinfuchsen kann, die einen sehr interessieren. Und mein Papa hat schon eine Kamera gehabt, da war ich irgendwie 8 Jahre alt. Und diese Thematik hat mich schon immer interessiert. Thema, ja, auch Audio-Podcast. Ich habe früher meiner Tochter oder unserer Tochter Bücher vertont und es lag dann irgendwie nahe zu sagen, Mensch, in dem Unternehmen, lasst uns diese Möglichkeiten nutzen, um auch Informationen zu vermitteln, also auch unseren Followern oder Kunden die Möglichkeit zu geben, Informationen zu konsumieren, ohne dass sie jetzt bei uns anrufen müssen und direkt fragen müssen.
Jetzt unterbreche ich das erste Mal, weil ich mache ein bisschen behind the scenes. Wir sitzen hier bei Ümit in seinem Haus, in einem Zimmer, was vollgepackt ist mit Technik, nur vom Feinsten, so wie ich das sehen kann. Und das hast du, glaube ich, über die Zeit dir angeeignet. Wir haben gerade auch über einen Einsatz in Berlin gesprochen, wo du dann eigentlich das, was du bekommen hast, wieder reinvestiert hast in Technik. Also ich kenne es ja aus unserer Firma so ein bisschen. Du hast im Endeffekt alles, was wir haben, bloß noch ein bisschen mehr. So kommt es mir gerade vor.
Das kann ich mir kaum vorstellen.
Also es sieht so aus, als ob du wirklich super ausgestattet bist. Und ich glaube, da muss man sich auch erstmal reinfuchsen. Man muss sich ja mit den Dingen auseinandersetzen. Du lernst wahrscheinlich auch mit jedem Thema dazu. Also das heißt, du nimmst auch dein persönliches Interesse mit rein. Das ist jetzt nicht nur Mittel zum Zweck, sondern man merkt schon auch, dass dir das wichtig ist, dass das auch ordentlich ist, das hier alles.
Ja, es ist wirklich auch eine Leidenschaft. Es ist ein Hobby und das macht es natürlich extrem einfach, zu sagen, ich arbeite jetzt gerade gar nicht. Mhm. Also das heißt, wenn dann Wochenenden oder Stunden in der Nacht dafür hergenommen werden, dass ich mich jetzt damit auseinandersetze, wie ich jetzt 5 Kameras zusammen in einen direkten Schnitt bekomme oder eben welches Mikrofon jetzt besser ist und mit welchem Mischpult ich besser arbeiten kann, dann sind es Dinge, die mich interessieren und wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich hätte jetzt irgendwie gearbeitet oder sowas. Also ein anderer geht dann vielleicht irgendwo, weiß ich nicht, in eine Kneipe oder irgend sowas und ja, ich beschäftige mich dann damit, das ist schon richtig.
Und zu deinen Anfängen, da erinnere ich mich noch, ich meine, hier stehen auch ein paar Flaschen rum, wir sind ja beide Whisky-Freunde. Also wer ein bisschen Ümit auch noch hören will von früher, der geht mal auf whisky.de. Da gibt es auch noch Podcasts, die Ümit vertont hat, zu ganz interessanten Themen bei Whisky.
Du haust da Insider raus, ja. Da hast du recht. Aber apropos Rum und apropos Whiskys, jetzt haben wir haben ja vor uns ein leckeres Getränk. Ich muss jetzt unbedingt mal dran probieren. Einen leckeren Gin. Darf ich mal ein bisschen Werbung machen? Das sind nämlich Freunde von mir, The Hanging Man London Dry Gin. Die sind aus Würzburg. Das sind die Jungs, die übrigens auch marketingtechnisch, die haben auch unser Magazin gelayoutet. Sehr, sehr cool und Prost.
Prost.
Ja, würde ich mal sagen.
Das kommt immer gut im Podcast, wenn man trinkt
und schmatzt. Ja, dann wissen die Leute, dass dann irgendwann aus dem Nähkästchen geklaut wird.
Okay, aber ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um mal nochmal zum Anfang zurückzugehen. Oder einfach mal zu fragen, auf welchen Kanälen ist Charterbar und du, auf welchen Kanälen seid ihr alles aktiv? Also heißt wirklich nicht nur mal ausprobiert, sondern wirklich konstant mit Content unterwegs.
Das hat sich immer mehr spezialisiert in erster Linie auf den Kanal YouTube, weil wir wirklich regelmäßig mehrere Jahre, und damit meine ich wirklich jede Woche ohne eine einzige Ausnahme, ein Video gepostet haben. Revierinformationen auf den Punkt gebracht, wo wir Reviere darstellen, wo wir Tipps und Tricks manchmal geben zum Thema Yachtcharter, wo wir eine Playlist haben, die heißt Frag doch Charterbar, wo wir Turn-Tagebücher haben, wo ich unterwegs bin, irgendwo beim Segeln, wo wir quasi zeigen, wie es da vor Ort ist. Und als zweiten Kanal definitiv natürlich auch der Podcast, wo ich quasi wöchentlich entweder in erster Linie selbst, anfangs im Hörbuchformat, also ein geskriptetes, einen geskripteten Text quasi gelesen habe, der im Vorfeld zusammengeschrieben war, wo wirklich die wichtigsten Informationen komprimiert waren. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ist schon ein Riesenaufwand. Ich meine, das ist natürlich auch immer alles mehr geworden, können wir ja gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Aber dann hat sich das ein bisschen gewandelt in eine etwas freiere Geschichte und wo ich quasi jetzt nichts Geskriptetes vorlese, sondern im normalen Podcast-Format eben was vortrage oder teilweise Interviews dann eben auch hatte. Und dann war es noch, ich würde sagen, an dritter Stelle der Kanal Facebook. Den haben wir anfangs ein bisschen stärker bedient. Und auch Instagram, wo wir jetzt allerdings in der letzten Zeit immer mehr gemacht haben, was auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, wichtiger geworden ist im Gegensatz zu Facebook. Aber man darf auch immer nicht vergessen, wo unsere...
Da kommen wir wieder auf die Zielgruppe.
Ne? Ja, wo unsere Zielgruppe eben ist. Ne? Und das war für mich auch ganz spannend, erstmal rauszufinden, wo sind denn eigentlich unsere Zuschauer, Zuhörer, unsere Fans. Und grundsätzlich muss man sagen, unsere Kunden an sich sind, also wenn man jetzt mal so das Kernalter nimmt zwischen 45 und 60, 65, da meint man eigentlich erstmal nicht, dass die so sehr in den sozialen Medien unterwegs sind, aber man irrt sich.
Gut, ich beschäftige mich auch da beruflich ein bisschen damit. Das verändert sich ja auch ständig. Also glaube ich, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass Facebook gerade so ziemlich am Runtergehen ist, sehr viele Leute wegwandern. Die meisten in Richtung Instagram wandern, aber tatsächlich auch in Richtung LinkedIn, da hat man damals auch ein bisschen drüber gesprochen, was damals ein reiner Business-Kanal war, inzwischen auch sehr, sag mal, ein bisschen privater wird. Ich könnte mir vorstellen, dass auch da einige Kunden hinwandern. Und ich meine, auch da hat man drüber gesprochen, euer Content ist natürlich genial. Also gerade für eine Plattform wie Instagram sind eure Bilder, eure Videos, das ist natürlich wie gemacht für diesen Kanal. Ne? Das ist schon, glaube ich, da seid ihr schon richtig aufgehoben.
Und das stimmt,
man wird auch sehen, wo es sich hinentwickelt. Also das ist, glaube ich, das kann, glaube ich, keiner sagen. Es gibt auch neue Themen, also wie TikTok, ne? Das ist ja, was eigentlich von den ganz Jungen kommt, was jetzt plötzlich, wo Instagram gewisse Dinge übernimmt, da wird die nächsten 2-3 Jahre auch noch einiges passieren. Habt ihr euch wahrscheinlich noch gar nicht so richtig mit auseinandergesetzt, aber das ist ein Kanal, der sehr spannend auch ist, glaube ich. Und spannend zu hören für mich, dass ihr eigentlich auf YouTube am meisten aktiv seid. Was heißt das dann? Also, oder auch von den Followern her, kannst du das sagen? Kannst du da grob, hast du ein Gefühl dafür, wie viele Leute die Videos gucken, so im Schnitt?
Ja, also ich sag mal so, wir haben vor allem, und das ist für mich immer so das Wichtigste, wie viel geschaut wird. Also das heißt, die Videos werden sehr lang durchgeschaut. Das heißt, wir versuchen da wirklich auch qualitativ was zu bieten. Für mich ist es wichtig, einen Mehrwert zu bieten. Unser Slogan bei Charter Bayachting heißt ja einfach mehr. Und das habe ich mir wirklich aufs Haupt geschrieben, dass wir hier nicht irgendwelchen, ich will es jetzt mal Firlefanz nennen, machen und nur irgendwelche schicke Fotos posten, sondern ich wollte einfach einen Mehrwert bieten. Das heißt, diese Videos sollen wirklich Wissen vermitteln. Wir haben ja auch dieses Printmagazin. Das sind ja alles für uns Aufwände und Kosten und eigentlich nicht unser Kerngeschäft.
Ich erinnere mich, den ersten, den ich gesehen hatte, ich glaube, es war auch einer der ersten Kataloge. Das war ja ein Buch, ne? Also ich war total überrascht, wie viel das war. Das meiste hast du selber geschrieben, redigiert.
Ja.
Da steckt ja unglaublich viel Arbeit drin. Und das war hochklassig aufgemacht, tolle Typo, tolles Papier. Das muss ja ein Wahnsinnsaufwand sein.
Es war ein Riesenaufwand und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich den geschrieben habe und ich habe wirklich den kompletten Katalog geschrieben. Das waren 160 Seiten und es war im Urlaub, es war im Sommerurlaub, also der größte Teil, da bin ich dann immer 2 Stunden vorher aufgestanden als meine Familie und habe dann jeden Tag ein gewisses Kapitel runtergeschrieben und wir haben in diesem Magazin jedes Charterrevier dieser Welt beschrieben, also quasi einen Einblick gegeben in die Charterreviere dieser Welt und mir war es einfach wichtig, dass wir unseren Kunden diesen Mehrwert bieten, weil ich der Überzeugung war, dass ein Kunde, der diesen Mehrwert irgendwo erfährt, dass er dann automatisch natürlich auch sagt, ja, da will ich hin, die kennen sich aus, die sind, die denken auch so wie ich, ja, das ist auch ein Segler, weil, sind wir mal ehrlich, wir sind eine Yachtcharteragentur. Das, was wir tun, ist, ein Schiff zu vermitteln, was uns selbst ja nicht gehört. Das kann es ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass wir unsere Leistung auf das zu verchartern das Schiff komprimieren, weil das kriegst du ja grundsätzlich jetzt erstmal überall. Du musst schon außenrum alles richtig machen und einen Mehrwert bieten und auch überzeugend sein und auch dem Kunden das ehrliche Gefühl vermitteln können, dass du ein richtig ehrliches Interesse daran hast, dass er einen schönen Turn verbringt.
Ich spiegel es mal mit meinen beruflichen Ansätzen. Also wir reden ja da von einem Produktökosystem, also was man um das Produkt herum noch mit vermittelt, was einen auch dahin bringt, bei euch vielleicht sowas zu tun. Und am Ende steht die Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, das ist bei euch ein großes Thema oder bei dir vor allem. Man spürt die Emotionen, man spürt deine Begeisterung, deine Freude mit den Dingen, die du tust. Man weiß, wenn du was tust, dann macht es dir selber Spaß. Du würdest, glaube ich, niemals auch irgendwas promoten, wo du sagst, nee, ich mach's nur wegen der Kohle. Und ich glaube, das merkt man. Und warum merkt man es, weil du es rüberbringst? Und das ist auch gar nicht so einfach.
Ja, das ist schön, dass du das so sagst.
Das ist im Print wahrscheinlich noch schwerer, aber auch in dem Videocontent, den ihr macht, da darf es auch mal, muss es nicht 100% geleckt sein alles, nicht alles professionell, aber es muss natürlich und authentisch sein. Das ist das, was ich so gesehen habe, das kommt extrem rüber. Jetzt aber nochmal im Vergleich zu dem Print. Die Frage war ja, wie kamst du überhaupt auf Social Media und jetzt auch auf die Kanäle? Du hast dann für dich gesagt, das muss eigentlich mehr sein als nur der Printansatz oder das persönliche Gespräch.
Ja, und es war natürlich auch die Möglichkeit, die wir gesehen haben, eine Stimme nach außen zu bekommen, ohne Geld bezahlen zu müssen. Mhm. Ich meine, es war Leistung, die wir bringen mussten, in dem Fall in erster Linie ich. Und ich war natürlich mehr als bereit dafür. Ich meine, wenn du eine Firma gründest, dann bist du on fire. Dann hat der Tag Klar. nicht nur 24 Stunden, sondern der ist ultimo gefühlt. Und du investierst es natürlich gerne und du freust dich über jedes positive Feedback. Und ich freue mich heute noch wie ein Schneekönig, wenn wir eine positive Rezension zum Beispiel für unseren Podcast bekommen. Hallo, ich mache gleich wieder Werbung dafür. Bitte bewerten. Nein, aber es ist wirklich so. Das ist so wie der Applaus für den Künstler. Mhm. Und selbstverständlich ist die Krönung dann, wenn dann der Kunde bucht. Und um einen kurzen Ausblick zu geben, am Anfang haben wir kaum Kunden über diese sozialen Medien bekommen. Das heißt, jeder Kunde, der bei uns bucht, der wird natürlich auch gefragt, woher er uns kennt. Mhm. Und das war in den ersten Jahren nicht
Social Media.
Nicht Social Media. Mhm. Jetzt hat sich das um 180 Grad gedreht. Also wir generieren die meisten unserer Kunden tatsächlich über diese Kanäle. Und das ist toll einfach. Das freut mich auch, weil du weißt, es sind nur die Kunden, die dich auch in irgendeiner oder diese Firma in irgendeiner Art und Weise sympathisch fanden, weil sie uns ja schon mal irgendwie gesehen haben, kennenlernen durften und aus diesem Grund dann eben bei uns anfragen.
Das war eine Frage für später, aber die passt jetzt gut rein. Wenn ich mir jetzt die letzten 4 Jahre anschaue, dann war ja wirklich mittendrin, bam, kam Corona. Kam die Pandemie, kamen die Lockdowns, ist ja eigentlich ein Todesurteil für eine Firma wie eure. Ihr seid ja auch noch nicht jetzt keine 100 Leute, sondern relativ klein. War das für euch auch ein bisschen Rettungsanker? Oder wie war jetzt die Rolle von Social Media in dem Rahmen? Weil ich vermute, dass ihr in der Zeit vielleicht auch deutlich mehr Follower gewonnen habt oder deutlich mehr Views generiert habt.
Ja, wie war das? Völlig richtig. Also das ist natürlich in erster Linie, also am Anfang ein vermeidliches Todesurteil, wie du gerade gesagt hast, was unsere Branche auch unglaublich gebeutelt hat. Aber ich muss zugeben, ich bin da auch ein bisschen anders gestrickt. Für mich war das in diesem Moment erstmal, es hört sich jetzt ein bisschen böse an, vielleicht, wenn ich sage, aber dadurch, dass wir auch noch nicht so lange am Markt waren, wusste ich in dem Moment, alle Firmen in unserer Branche, alle Mitbewerber sind jetzt alle mal komplett auf Status Null gesetzt. Mhm. Also wir stehen alle im Moment wir sitzen alle im gleichen Boot. Und das ist natürlich auch immer eine Chance, um sich jetzt abzuheben, um jetzt etwas zu tun, um besser wahrgenommen zu werden. Und wir haben mitbekommen, dass in unserer Branche gab es Umsatzrückgänge bis zu 80%. Und bei uns waren es am Ende des Tages nur 3%. Und ich glaube, der Grund dafür war in erster Linie, dass wir sowieso gerade im Wachstum waren, aber vor allem, weil wir unsere Arbeit verdoppelt haben. Also wir haben zum Beispiel in dieser Zeit der Pandemie unsere YouTube-Videos pro Woche verdoppelt. Wir haben ein YouTube-Video gepostet plus eine Live-Sendung jeden Mittwochabend um 20 Uhr gemacht. Das hatten wir bis dahin noch nie. Und ohne Pandemie, muss ich sagen, wäre ich nie auf die Idee gekommen, YouTube-Live-Sendungen zu machen. Das heißt, ich wurde dadurch wirklich gechallenged und habe dann auch nach Lösungen gesucht. Was kann ich aus dieser Situation Positives rausziehen? Wir haben 2 Podcasts gemacht in dieser Zeit pro Woche. Hört sich nach viel Arbeit an. Ehrlich, war es auch. Aber wir haben auch im Büro, im Gegensatz zu unseren Mitbewerbern oder in der Branche, das haben wir alles mitbekommen, nur 3 Wochen Kurzarbeit gehabt. Weil wir wussten, dass unsere Kunden genau in dieser Zeit extrem viel Beratung brauchen, was uns zwar kein Geld bringt, weil es kam ja nicht zu Buchungen, aber was natürlich die Kunden für die Zukunft bindet. Und das haben wir uns ja immer aufs Haupt geschrieben. Wir sind für die Kunden da, einfach mehr und ja, persönliche Geschichte. Also konnten wir uns da jetzt auch nicht da rausziehen. Wollte ich auch nicht.
Ist ja auch kein spontanes Geschäft. So, ich gehe jetzt mal zur Charterbar und werde mir eine Yacht für X für den Sommer, oder?
Also ja, es gibt wirklich in unserer Branche auch zum Beispiel Online-Agenturen, die eher so dieses Booking.com-Gefühl haben, wo die dem Kunden ein bisschen vermitteln, bei uns ist alles billiger, was am Ende des Tages nicht unbedingt der Fall ist, ehrlich gesagt. Also ist nicht der Fall, weil die Preise macht der Vercharterer. Und da weiß ich zum Beispiel, dass sie teilweise ihre Webseiten mit einem Screensaver gestoppt haben, wo dann, wenn der Kunde drauf ist, stand dann drauf. Also bezüglich Corona melden Sie sich bitte bei Ihrem Vertragspartner, also sprich dem Vercharterer, der irgendwo auf der Welt sitzt. Ganz ehrlich, das geht natürlich gar nicht. Aber es war natürlich auch eine Chance für uns.
Ja, also es klingt auch so, das wollte ich auch sagen, es klingt so, als ob du relativ frühzeitig die Krise, die vermeintlich auch als Chance genutzt hast, um jetzt wirklich dich abzuheben, wie du gemeint hast. Deswegen wollte ich nochmal auf, ich nenne es immer Marktbegleiter, ist ein schöneres Wort, nochmal auf deine Mitbewerber oder auf eure Mitbewerber zurückzukommen. Wie war das denn vor der Pandemie, als ihr begonnen hattet, jetzt auf Social Media aktiv zu werden? Was gab es denn da so von den anderen?
Naja, gut, ich meine, das ist natürlich eine Branche, ein Markt, der ist sehr speziell und es gibt hier Mitspieler, die ihre berechtigtes Dasein natürlich haben und die schon seit langem in diesem Markt tätig sind. Und das war natürlich jetzt nicht einfach, auch wenn ich seit 20 Jahren in dieser Branche bin, hier mit einer neuen Firma Fuß zu fassen. Da musst du natürlich erstmal zu einem sehr großen Teil auch Menschen überzeugen, die eigentlich bisher woanders glücklich waren. Also das war schon eine Herausforderung, die ich ehrlicherweise auch ein bisschen unterschätzt habe. Und das ist jetzt kein Markt, wo alle Menschen irgendwie drauf anspringen können. Es geht jetzt nicht um Nahrungsergänzungsmittel oder um Klamotten oder sowas. Und ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass man anders sein kann als die anderen, um dann eben einfach wahrgenommen werden zu können. Habe aber auch unterschätzt, ganz klar, dass es alles seine Zeit braucht.
Auf das Anderssein gehe ich nochmal persönlicher später drauf ein. Das finde ich nämlich auch einen sehr spannenden Transformationsprozess, den du da selber auch hingelegt hast, so wie ich es wahrnehme aus der Ferne. Aber nochmal zurück, du hast gerade vorhin gemeint, der Anfang, da hattet ihr sehr wenig Anfragen, die aus dem Umfeld Social Media kamen. Du hast aber daran geglaubt, dass es funktioniert und hast ja auch sehr viel investiert an Zeit und Ressource. Wann war so der Punkt oder wie hast du es denn wahrgenommen, dass sich da wirklich was verändert, dass das ankommt, dass die Kunden da auch wirklich Bock drauf haben? Gab es da so den einen Moment oder war das einfach so ein konstanter Anstieg an Rückmeldungen oder fällt dir da spontan was ein?
Also ich kann sagen, dass die Konstante extrem wichtig war. Ich will jetzt niemanden entmutigen oder so, das hat aber knapp 2 Jahre gedauert. Oh Gott. Also das heißt, viele mit Sicherheit werden nach 6 Monaten, wo du wöchentlich was postest, hätten dann gesagt, also das bringt ja alles nichts. Das bringt schon was, aber natürlich darfst du nicht nur an dich glauben, sondern du musst dich auch ständig natürlich verbessern. Und wenn ich mir heute Videos anschaue, die am Anfang waren,
klar,
und du wächst mit der Geschichte, du musst da wirklich auch Bock drauf haben, so wie du schon gesagt hast. Wenn das eine Pflichtgeschichte wird, wird das nichts. Ich habe am Anfang 2 Tage für ein YouTube-Video gebraucht und ich musste nebenbei ja noch eine Firma leiten. Also das war schon viel Input, aber jetzt hat sich das alles, wie du vorher schon gesagt hast, wie der Raum, in dem wir jetzt gerade sitzen, der ist natürlich jetzt optimiert. Ich habe im Moment einen Knopf, wenn ich auf den drücke, gehen alle Kameras an, sind die Lichter an, ich kann loslegen. Alles ist fertig eingestellt. Davon war ich früher natürlich meilenweit entfernt. Aber
die gute Zweikreismaschine ist auch immer an. Das heißt, auf Knopfdruck kommt dann der perfekte Espresso raus, wie auch schon gesehen. Aber es gab wirklich nicht den Moment, wo du irgendwie gesagt hast, so, ich werfe das jetzt hin, das macht doch alles keinen Sinn, das ist so viel Aufwand.
Nee.
Gab es nie?
Nee, gab es nicht. Cool. Also den gab es wirklich nicht. Es gab allerdings immer auch mal wieder Momente, wo ich, das hört sich vielleicht es ist ja so, wir alle wollen uns ja immer so, oder haben immer das Gefühl, man muss sich rechtfertigen. Ob das vor Mitarbeitern ist, ob das vor Kunden ist oder vor dir selber ist. Das heißt, du fragst dich schon irgendwann immer mal, nicht, dass das jetzt wahrgenommen wird als irgend so eine Spinnerei. Mhm. Ja, was macht denn Charterbytes? Jetzt machen sie schon wieder Videos. Was soll denn das bringen? Ja, ich weiß auch, dass wir teilweise innerhalb der Branche auch ein bisschen belächelt wurden. Ne? So ungefähr, jetzt machen sie Videos.
In diesem Internet.
Ja, genau. Aber das hat sich alles herausgestellt. Ich glaube, ich habe deswegen nie aufgehört, weil ich selber mich als Kunde auch kenne und weil ich selber auch Segler bin und ich persönlich, ich finde es einfach gut. Ich fand es einfach gut. Und wenn ich mir heute eine neue Kamera kaufe, dann gehe ich auf YouTube und ich lese mir nicht dieses Manual durch, sondern ich will einfach mein Wissen daraus schöpfen oder daraus holen. Und daran habe ich immer geglaubt. Ich bin also immer auch von mir selbst ausgegangen.
Diese berühmte Kundenorientierung kenne ich eben auch beruflich. Es ist so wichtig, dass man versteht, wie die Kunden ticken, woraufhin Entscheidungen getroffen werden. Und wenn du selber sagst, du könntest ja selber ein Kunde von deiner Firma sein, weil du selber dieses Hobby teilst, diese Leidenschaft, dann hast du einen unschätzbaren Vorteil als jemand, der das mehr oder weniger ja, als Profession macht im Marketing, der aber selber gar nicht so dahinter steckt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Effekt.
Anders könnte ich es auch gar nicht machen, glaube ich. Auch zeitlich nicht. Wenn ich dazu einen ganz wichtigen Punkt sagen kann, du hast vorher auch gesagt, dieses Authentische und so. Ich würde diesen Content nicht produzieren können, wenn ich mich dafür verstellen müsste. Denn dann wäre es wirklich viel zu aufwendig und viel zu schwer. Es hilft mir unglaublich, ich selbst sein zu dürfen. Mhm. Denn deshalb, das ist eigentlich mein Geheimnis, dass dieser Content überhaupt rausgehaut werden kann. Weil ich muss mich nicht mal darauf vorbereiten. Ich mache es halt, wie ich halt bin und wie ich die Sache halt sehe. Und das macht es mir halt unglaublich einfach.
Ja, und ich kann es kaum warten, da noch ein bisschen tiefer drauf einzugehen. Ich hatte es im Vorfeld schon gesagt, da wirst du nicht ganz drum rumkommen heute, ein bisschen die Hosen runterzulassen.
Ich bin gespannt. Kann ich es noch schneiden eigentlich?
Ja, hast du selber gesagt, du hast alles im Griff. Aber ein Ding interessiert mich dann doch nochmal. Also am Anfang, wie du sagtest, die Resonanz war noch relativ gering, vielleicht sogar ein bisschen belächelt von den Marktbegleitern. Jetzt 4 Jahre später sagst du, ganz viel kommt über Social Media, du kriegst viel mehr auch direkten Kontakt wahrscheinlich auch. Hat sich da einfach was verändert, weil die Leute einfach jetzt auch jünger sind oder eine andere Generation da reinkommt, die sowieso ein bisschen affiner ist? Oder an was liegt das, denkst du?
Es liegt daran, dass es einfach sich verbreitet hat. Also wir haben, das Feedback war immer gut. Das Feedback war immer gut und ich habe auch mir Kritiken angehört, habe versucht auch immer dran zu arbeiten und es besser zu machen, aber wir sehen ja auch aufgrund der Abrufe und aufgrund der Zahlen, wie sich das vermehrt und vermehrt hat und wie viele zusätzliche Follower man irgendwann bekommt. Und man darf auch nicht vergessen, dass jemand, der vor 3 Jahren über beispielsweise YouTube auf uns zugekommen ist, jetzt vielleicht schon zum 4. Mal gebucht hat. Also die bleiben ja dann auch und da kommen dann die dazu, die sich jetzt dieses Jahr über YouTube uns kennengelernt haben beispielsweise. Also es liegt in erster Linie an der Masse, an der Verbreitung und das geht eben nicht so, dass es viral geht. Ja, das ist einfach eine Konstante und der das eine Video anschaut, guckt dann das zweite an, dann das dritte, dann kommt er zusätzlich vielleicht noch auf den Podcast und irgendwann lässt er sich das Magazin zuschicken und sagt dann, geil, das ist einfach, denen kann ich vertrauen. Und so, ich glaube, das ist dann am Ende, schließt sich so ein Kreis.
Kannst du, also da macht man sich immer drüber Gedanken, was ist der perfekte Post, was ist der perfekte Blog, das perfekte Video. Kannst du dennoch sagen, tendenziell sind gewisse Dinge offensichtlich erfolgreicher, werden öfter geklickt, geguckt? Hast du da für dich so ein bisschen was rauskristallisiert, was besser funktioniert, was nicht so gut funktioniert?
Es ist schwierig. Ich habe gemerkt, dass wir in unserer Branche sowohl Anfänger haben, als auch Experten haben. Und was für den einen interessant ist, ist für den anderen nicht interessant. Und was sehr spannend ist, ist, dass die Dinge, wo ich ursprünglich dachte, die uninteressant sind, also diese, ich sage jetzt mal, Segeleinsteiger-Themen, sich auf einmal entpuppt haben als ganz interessant, weil wir dadurch Menschen erreicht haben, die gerade damit anfangen und gerade auf der Suche sind nach einer guten Agentur und wir diejenigen sind, die aufgrund dieser YouTube-Videos eben die Möglichkeit hatten, diese Kunden zu bedienen. Am Anfang dachte ich auch, oh Gott, also die Steffi, meine Frau, sagt zum Beispiel, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie du jede Woche auf neuen Content produzieren kannst. Was willst du denn, was machst du denn heute schon wieder? Und es ist aber so, dass es so viele Themen gibt und man so sehr auch ins Detail mal gehen kann und aus verschiedenen Perspektiven Dinge beleuchten kann. Ich habe mir am Anfang schwieriger getan, Themen auszusuchen als später. Und das ist auch spannend, weil wir sind nicht redundant, auch nicht im Podcast und im YouTube. Das waren wir am Anfang. Das machen wir nicht mehr und das ist schon, also es gibt viel zu erzählen und es gibt immer wieder ist es interessant. Und diese Live-Geschichte ist ja wieder ein ganz neues Kapitel auch.
Also ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht alle 4 Jahre nachgehört, um hier mich vorzubereiten.
Kann man nachholen.
Ja, genau. Aber ich habe Blut geleckt auf jeden Fall. Aber das ist ja schon ein Spannungsfeld. Also du musst ja schauen, dass du sowohl als auch bedienst, dass auch immer wieder mal was Leichteres, Einfaches kommt, aber dann auch für die, ich sag mal, Nerds gibt es da bestimmt auch in der Branche.
Genau.
Für die auch wieder mal ein Thema dabei hast, wo vielleicht der Anfänger sagt, okay, da setze ich heute mal aus. Ist das tatsächlich so, dass du sagst, du versuchst es in Waage zu halten oder kommt es automatisch?
Ich versuche, mein Wissen weiterzugeben. Und das ist auch ganz wichtig jetzt zu wissen, dass mein Wissen nicht über dem von anderen Leuten steht. Also es gibt da draußen bei den Zuhörern Leute, die kennen sich mit Segeln viel besser aus als ich. Aber das sind dann vielleicht eher so die technischen Segler. Und ich komme dann vielleicht mit einem Thema, wo es um das Mindset eines Skippers geht, was jetzt nichts damit zu tun hat, wie man ein Segel trimmt, sondern wo es darum geht, welchen psychologischen Hintergrund ja zum Beispiel ein Crew-Gefüge hat. Also deswegen ist auch was für den Spezialisten dabei, der sich in manchen Dingen viel besser auskennt als ich. Und ich denke, jeder kann von jedem was lernen in dieser Branche, in dieser Geschichte. Und es gibt ja auch oft Themen, wo ich mich dann explizit darauf vorbereite oder dann vielleicht auch mit Spezialisten und Experten darüber spreche, sodass es, dass ich schon versuche, für jeden etwas bereitzuhalten. Oder manchmal sind es Segelgeschichten, Menschen, die um die Welt gesegelt sind, die irgendwelche Extremsituationen erlebt haben. Einfach Dinge, die uns irgendwo berühren, weil wir eine Leidenschaft gemeinsam teilen.
Ich glaube, ein Thema, was ich gerade, also das kam mir heute auf der Herfahrt, ob ich es überhaupt ansprechen darf, du hast gesagt im Vorgespräch, da No Limits. Klar, wenn man jetzt mal so sieht, hier das wunderschöne Segelboot, das Segel vollgesetzt, der Wind treibt es voran und du fährst von A nach B. Das wirkt ja als unheimlich grüne Technologie oder auch Freizeitbeschäftigung, ne? Hobby. Damit aber dieses große Boot erstmal produziert wird, dahin kommt, wird ja auch Energie verbraucht und ist ja auch nicht umsonst etwas teurer, weil auch der Unterhalt wahrscheinlich hoch ist. Das ist ja auch ein Spannungsfeld. Also auf der einen Seite kann man es ja durchaus als eine sehr alternative Art und Weise Reisen zu machen, verkaufen oder ist es sicher auch. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch etwas, was durchaus Ressourcen frisst. Ist das ein Spannungsfeld, was du auch bedienst oder wo du drüber nachdenkst zumindest?
Also das Thema ist definitiv wichtig und groß und wird von mir und von uns auch entsprechend behandelt und auch beleuchtet. Also das Thema Umwelt ist etwas, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Und das ist interessant, dass du das ansprichst. Ich kann dir vielleicht, also es ist auch etwas, was kritisch zu hinterfragen ist. Und da möchte ich auch nicht irgendwie uns irgendwie mordsgrün reden oder sowas. Wir haben auch zu diesem Thema schon mal den ein oder anderen Beitrag gemacht. Es ist im Endeffekt so, dass wir gemerkt haben, dass Segler, insbesondere Segler, also Motorbootfahrer eher weniger, also ohne, dass ich da jetzt irgendwie die negativ darstellen möchte, aber insbesondere Segler zum größten Teil sehr umweltbewusst sind. Also diese Naturverbundenheit sehr stark spüren und natürlich auch umweltbewusst, sich gerne auch als umweltbewusst wahrgenommen fühlen. Und trotzdem natürlich auch irgendwie wahrnehmen, wie du es gerade schon angesprochen hast, dass nicht alles super grün ist, wenn es ums Thema Yachtcharter geht. Weil du musst ja irgendwie in die Karibik kommen. Mhm. Also musst du schon mal fliegen, ja. Man kann die Sachen auf die Goldwaage legen und wird dann viele Dinge finden, bis hin zum Anti-Fouling, der Anstrich der Boote unter Wasser, das ist Chemie. Mhm. Ja, da gibt es inzwischen aber sehr viele Fortschritte, weil man eben auch in dieser Industrie, in dieser Yachtindustrie gemerkt hat, dass das den Menschen sehr wichtig ist. Am Ende des Tages bleibt aber trotzdem, muss man gucken, was unterm Strich bleibt. Und da ist es definitiv so, dass du als Yacht-Charter-Urlauber ein umweltbewussteres Urlaubsgeschehen wahrnimmst als jetzt Massentourismus in irgendwelchen Hotels oder auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen. Und das ist, glaube ich, irgendwo der springende Punkt. Du kannst dich vom Segelwind, also vom Wind treiben lassen, mhm, von Bucht zu Bucht fahren, sehr umweltbewusst auf dem Boot deinen Urlaub genießen. Und das ist, glaube ich, auch irgendwo wichtig. Und ist auch etwas, was unseren Kunden auch wichtig ist.
Ich glaube, das wird auch immer wichtiger, klar. Das, da braucht man nicht lange drüber nachdenken. Und was ich besonders bemerkenswert finde, dass du das wirklich auch differenziert darstellst. Ich glaube, das trägt auch wieder zu dieser Glaubwürdigkeit bei. Ne? Weil man kann nicht nur sagen, hier, das ist alles super, nee, ich habe keinen Motor, das ist richtig.
Ist es nicht.
Und ja, jetzt kommen wir doch mal so langsam auf dich nochmal, auch auf deinen persönlichen Prozess in der Zeit. Also sind jetzt, ich sag mal, die letzten 4 Jahre, wo du dann auch wirklich Social Media viel, viel mehr in den Mittelpunkt gestellt hast. Was hat sich für dich so bewegt, wenn du dich jetzt unabhängig davon, dass es halt qualitativ nicht so anspruchsvoll war, wie du sagtest am Anfang, die Anfänge sind immer schwer. Was hat sich für dich verändert, wenn du jetzt auf den Ümit von vor 4 Jahren zurückschaust, der das gemacht hat?
Puh, was hat sich für mich... Ja, ich habe natürlich irgendwann mal gemerkt, dass wenn du eine Stimme, wie soll ich das sagen? Es ist eine gewisse Verantwortung, die du auf einmal hast. Mhm. Weil das, was du sagst, offensichtlich von vielen Menschen gehört wird. Mhm. Und der Prozess, der in mir dann auf einmal angekurbelt war, war, sich wirklich auch zu überlegen, ich bin authentisch, ich sage das, was ich denke, aber ich wollte auch, oder mir war bewusst, dass ich damit auch Meinungen vielleicht beeinflussen kann. Ich meine, wir reden hier nicht über Politik oder über sowas, aber trotzdem war es so. Weil wenn du natürlich dann positives Feedback bekommst, und ich hatte da mal einen ganz, ganz spannenden Vorfall mit meiner Tochter, mit der Emilia, die irgendwann mir mal irgendwas erzählt hat, also totalen Schwachsinn, wo ich sage, wo hast du das denn her? Und hat sie gesagt, das stimmt. Sag ich, woher weißt du denn das? Also wer sagt denn sowas? Ja, da habe ich ein YouTube-Video drüber geschaut. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, dass ich gesagt,
klar.
Puh, habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich gesagt, Emilia, schau mal, ich mache auch jede Woche ein YouTube-Video. Aber ich könnte doch jetzt auch irgendwas erzählen. Und das heißt doch deswegen nicht, die Leute wissen doch nicht, ob ich die Wahrheit sage. Und diese Situation, dieser Moment war für mich schon irgendwo einschneidend auch, wo mir bewusst geworden ist, okay, auch wenn es jetzt keine Kinder sind, die mir zuhören. Aber wenn ich jetzt sage, im Ionischen Meer, das ist ein familienfreundliches Revier, dann wird es auch für bare Münze genommen. Mhm. Ja. Und das heißt, ich muss wissen, von was ich spreche. Und das ist mir bewusst geworden, dass du da eine gewisse Verantwortung hast und die ist immer mehr gewachsen. Und das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite Verantwortung. Ich habe gerne Verantwortung, aber du weißt, was ich meine.
Ich glaube, dass man merkt schon, es sind zwei ganz große Begriffe, die sich jetzt um das ganze Thema soziale Medien und Kommunikation ranken. Das eine ist Vertrauen. Ja, die Leute vertrauen dir. Du versuchst, Vertrauen aufzubauen über das, was du sagst, damit auch Glaubwürdigkeit für dich und für die Firma entsteht. Und damit wächst aber auch die Verantwortung dessen, was du da machst. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich jeder, der reflektiert, irgendwie eine gewisse Berühmtheit erlangt. Bei dir finde ich es eben schön, dass du es trotzdem sagst, ich verändere mich jetzt nicht so arg, dass ich nur noch konform in irgendeiner Form bin, sondern ich hinterfrage auch kritisch und man merkt bei dir auch Prozesse, auf die wir später noch eingehen. Aber dennoch nochmal kritisch nachgefragt, die Person Ümit, die ich kenne, ja, hier mit am Grill zum Beispiel, und die Figur Ümit Uzun als Geschäftsführer für Charterbar in einem Video ist ja trotzdem nicht immer deckungsgleich. Natürlich hast du auf der einen Seite den fachlichen Bezug und dadurch hast du schon sehr viel Privates ausgeblendet. Aber ist es nicht doch so, dass du trotzdem eine gewisse Figur auch darstellst?
Definitiv. Also, ich muss jetzt auch wieder lachen, weil ich an die Emilia denken muss, weil die manchmal sagt, oh, Papa, du hast jetzt deine Sprecherstimme aufgelegt. Sag ich mal, Emilia, was erzählst du? Da sagt sie, doch, ich weiß, du hast bestimmt die Kamera laufen, wenn wir mal irgendwie was gefilmt haben oder so. Und ich fühle mich zum Beispiel auch jetzt, und das muss ich dir wirklich, komm nochmal kurz, Prost.
Ja, okay.
Ich fühle mich jetzt sehr privat, das ist schön. Bin jetzt auch nicht in einem Podcast, einmal Prost, Moment.
Das ist das Geheimnis der Podcasts.
Genau, das ist das Geheimnis der Podcasts. Also,
man unterhält sich unter Freunden und Hunderttausende hören zu.
Ganz genau. Aber ich kann eine Frage, glaube ich, ganz gut beantworten. Und zwar, ich bin ich, so oder so. Ich habe aber verschiedene Ichs. Ich habe mir das irgendwann mal, als Jugendlicher ist mir das bewusst geworden, wo ich gesagt habe, Mensch, bin ich eigentlich ein anderer Mensch vor meinen Eltern oder bin ich ein anderer Mensch vor meinen besten Freunden? Weil ich war in der Clique der Ümit, ich war vor meinen Eltern auch der Ümit oder in der Schule. Aber ich habe mich natürlich immer überall entsprechend verhalten. Und ich denke, das ist etwas Ähnliches. Wenn ich jetzt vor unseren Followern, Kunden spreche, indem ich einen Podcast mache oder in erster Linie bei den YouTube-Videos, dann möchte ich schon so informativ wie möglich rüberkommen und bin mir auch bewusst darüber, dass ich mich nicht verstelle, aber dass ich eine bestimmte Version meiner selbst einnehme, um dieser Anforderung gerecht zu werden. Und deshalb muss ich sagen, ich verstelle mich nicht, sondern ich passe mich dieser Situation an. Und das ist auch wichtig für mich, weil wenn ich mich verstellen müsste, dann dann wäre ich besser Schauspieler geworden und dann wäre mir auch der Aufwand zu groß, glaube ich.
Ich schaue gerade da hinten in das Regal rein, da habe ich vorhin auch ganz kurz, als du hier die Technik aufgebaut hast, ein bisschen geguckt. Die Bücher, die da liegen, ne? Da ist sehr viel, also da ist relativ wenig über Segeln dabei, muss man sagen. Der Klassiker 52 Wege zum Erfolg, das hast du sicherlich gelesen, aber dann auch Sachen wie Shaolin oder, sag mal, sehr viele Bücher, wo man durchaus wo ich so rausnehme, du reflektierst sehr stark, was du machst, was es für einen Effekt hat, was man vielleicht auch machen kann, was man vielleicht nicht so machen kann, vielleicht auch was dir liegt, was dir nicht so liegt. Inwieweit würdest du sagen, hast du das wirklich alles durchdacht und die letzten 4 Jahre geplant? Wir haben vorhin auch so ein bisschen über Planung gesprochen. Oder ist doch das meiste dann irgendwie gekommen?
Ja, ich glaube, das ist eine Mischung. Ich habe gemerkt, dass Pläne und Kalkulationen, gerade Kalkulationen, es ist immer ganz schwierig damit, ob die wirklich aufgehen. Aber man braucht einen Weg. Und ich habe mir schon immer, ich kann nicht verstehen, wie Menschen kein Ziel haben, weil ich gehe auch nicht in Urlaub, ohne zu wissen, wohin. Also ein gewisses Navi, ein Lebensnavi braucht man. Und ich habe mich vor einigen Jahren, habe ich angefangen, sehr stark mich mit Selbstmanagement wirklich verstärkt damit auch zu beschäftigen. Und weil ich das in meiner Verantwortung auch gegenüber meiner Familie sah. Ich meine, so eine Firma zu gründen, das macht man nicht einfach so, sondern man macht es ja auch, um dann irgendwas auf die Beine zu stellen. Und das ist ja auch eine gewisse Verantwortung, der ich auch gerecht werden wollte. Und insofern war es für mich sehr wichtig, ich bin ein Emotionstyp, klar, aber ich wollte nicht alles auf mein Bauchgefühl zurückführen, sondern es sollte auch eine gewisse Planung dahinter sein. Und ich glaube, für mich habe ich herausgefunden, dass es die richtige Mischung ist. Ohne Planung geht nichts, aber ohne auf sich selbst und auf sein Herz zu hören, geht auch nichts. Und da die richtige Balance zu finden, ist meiner Meinung nach die Kunst. Und dem strebe ich seitdem hinterher und so versuche ich meine täglichen Herausforderungen, große oder kleine, zu bewältigen auch.
Und ich glaube, das, was du jetzt sagst, zeigt auch klar, dass du reflektiert bist, dass du einen Wertekompass hast. Also zu einem Lebensnavi gehört auch so ein Wertekompass, glaube ich. Was auch dazu führt, du sagst ja selber, du gehst jetzt nicht so viel auf Politik ein und politische Ereignisse, aber ich glaube, du hast durchaus ein feines Gespür für gesellschaftliche Themen. und auch da einen klaren Wertekompass. Und das bringt mich jetzt auch mal auf die eine Aktion, die du da vor kurzem erst gemacht hast mit dem Sale for Kids. Als du mir davon erzählt hast, damals, da habe ich kaum glauben können, wie du gestartet bist, also was du so erzählt hast. Und ich glaube, das war, so wie deine Augen geleuchtet haben, als du davon erzählt hast, hat man gemerkt, dass es dir extrem wichtig ist. Und ich glaube, das gibt einem dann auch noch mal ein bisschen mehr. Also so habe ich es wahrgenommen. Kannst du vielleicht kurz mal erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist und was da passiert ist?
Ja, Sale for Kids, definitiv eines der wichtigsten Ereignisse. Ich muss ehrlich sagen, in meinem Leben auch. Das war für mich persönlich sehr bewegend. Hintergrund ist der, ich war beim Joggen, es war Winter und ich habe mich irgendwann, du weißt ja, wie das ist, du denkst dann an tausend Sachen und freust dich deines Lebens und denkst nicht an die Arbeit. Mhm. Und ich habe an Segeln gedacht und das ist in dem Moment nicht meine Arbeit, obwohl es meine Arbeit ist. Und habe mich darauf gefreut, dass jetzt nach der Pandemie endlich wieder, dass wir aufs Wasser können. Und irgendwie kam ich dann auf den Gedanken, dass es ja Menschen gibt, die sich auf sowas gar nicht freuen können, mhm, weil sie diese Leidenschaft nicht vermittelt bekommen haben. Und Segeln ist so eine ganz typische Geschichte, die man irgendwie meistens von seinen Eltern irgendwie bekommt, die einen daran führen oder von irgendeinem besten Freund oder sowas. Und der Gedanke war dann irgendwann, was ist eigentlich mit denen, die diese Möglichkeit erst gar nicht haben? Und da kamen mir kranke Menschen zum Beispiel in den Sinn und auch Kinder, die beispielsweise in Heimen sind und diese Möglichkeit einfach nicht haben, jetzt keine Eltern haben, die eben sagen, hey, ich nehme dich da mal mit. Und das hat mich so beschäftigt, dass ich mir gesagt habe, Mensch, du stellst so viel auf die Beine, du hast Kooperationen mit großen Firmen, Spreadshirt, Garmin etc., ihr dreht, macht Projekte, mit Bürstner sind wir durch Kroatien gefahren und alles. Da habe ich mir gedacht, Mensch, ich bin mir sicher, ich kann das auf die Beine stellen, dass wenn ich meine Kontakte nutze, meine Branche, meine Fähigkeiten nutze, ich bin in dieser Branche, dass ich es möglich machen kann, solche Kids mit aufs Wasser zu nehmen.
Das heißt, du hast so eine Initiative gehabt während dem Joggen, die Idee, und dann gärt das wahrscheinlich oder hast du dann sofort losgelegt? War das ein Prozess? Also wie bist du dann sofort los und hast gesagt, ich spreche jetzt mal Leute an?
Nee, bei mir ist sowas immer so, dass ich dann versuche, erstmal das Ziel zu definieren, mhm, und dann etwas zu machen, wo ich nicht mehr zurück kann. Also es hört sich jetzt komisch an.
Dich selber unter Zugzwang setzen.
Genau, also wenn ich in dem Moment merke, das ist gut, mhm, dann versuche ich das Ziel zu definieren. In dem Moment hatte ich dann, das hat circa eine Woche gedauert, hatte ich das Ziel, okay, ich möchte Kinder aus einem Heim mit zum Segeln nehmen. Mhm. Dann war für mich der nächste Schritt, finde ein Heim. Und jetzt kommt der Brüller direkt gegenüber von Charter Bar Yachting, ist halt tatsächlich ein Kinderheim. Was mir bisher, das ist keine Lüge, nicht aufgefallen ist. Mhm. Und dieses Kinderheim heißt Schifferheim. Das ist in den 50er Jahren gegründet worden, weil man den Kindern von der Berufsschifffahrt, sehr direkt am Main, die Möglichkeit geben wollte, eine schulische Ausbildung zu genießen. Und inzwischen ist es ein Kinderheim, wo zum Teil Jugendliche Ausbildung, also die Ausbildungen machen, wohnen können, mhm, aber eben auch, wo Kinder unterkommen, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, wo also die Eltern zwar da sind, aber die eben nicht bei ihren Eltern sind. Ja, also es ist wirklich, wirklich krass und das waren maximal 10 Kinder. Also wusste ich, okay, das ist es.
Und dann bist du einfach über die Straße und hast gesagt, ich klopf mal, ich habe da so eine Idee.
Das war, also ich wusste genau, wenn ich dort jetzt anrufe oder dort eben anklopfe, wird man mich wahrscheinlich nicht, also man wird es ja nicht für bare Münze nehmen. Mhm. Und trotzdem wusste ich, genauso will ich es ja machen. Also ich habe tatsächlich dort einfach quasi angerufen und habe gesagt, also ich bin da mit Usun, ne? Charter Bar Yachting so ungefähr gegenüber und wir würden gerne eure Kinder alle für eine Woche mit zum Segeln nehmen.
Und wie war die Reaktion? War die so, wie du gedacht hast?
Im Nachhinein weiß ich, dass sie so war, wie ich gedacht habe. Man war aber sehr nett zu mir. Also man hat mir man hat natürlich in dem ersten Moment erstmal gedacht, Gott, was ist das für ein Spinner? Wer weiß, was die von uns wollen. Klar, man hat natürlich in dem Moment erstmal das Gefühl, der will irgendwas von uns oder der will mit dem Leid der Kinder, will der irgendwie Geld machen oder so. Und das war ja nicht mein Ansinnen. Das heißt, ich habe dann gleich angeboten, dass ich mal vorbeikomme, sie sollen mich kennenlernen, ich würde es gerne einfach mal präsentieren. Und logisch war das auch komisch, als sie gesagt haben, ja, wer zahlt denn das? Mhm. Dann habe ich gesagt, das kriegt, also ich habe gesagt, wir sammeln Spenden und wenn nichts zusammenkommt, zahlen wir es. Mhm. Also ich wusste, wir kriegen das hin. Ich wusste in dem Moment aber noch nicht, wie. Und das ist das mit dem ein bisschen unter Druck, unter Zugzwang bringen.
Also das, ich glaube, das macht dich auch aus, dass du jetzt sagst, die Initiative, ich glaube an das Ganze, ich glaube, dass es richtig ist. Und irgendwie schaffen wir das schon. Ja? Du vertraust da auch in deine Fähigkeiten. Aber du musstest ja trotzdem erstmal das Heim, die Kinder überzeugen. Wie war das so? Du hast, glaube ich, also du warst dann tatsächlich das erste Mal auch live vor Ort nach einer gewissen Zeit und musstest ja erstmal deine Idee pitchen, ne? Wie vorher,
genau.
Vor anderen auch.
Ich bin dann reingekommen und habe dann eine von den Erzieherinnen kennengelernt, die Jessie, ja, wie ich sie inzwischen natürlich auch ganz anders jetzt kenne. Wir haben uns dann da in den Garten gesetzt und ich habe von der Idee erzählt. Ich habe einfach erzählt, wie es war. Ich habe gesagt, ich war joggen, das ist mein Job, das machen wir. Und ich weiß, dass wir die Möglichkeit haben, genau das umzusetzen und das zu machen. Und mir ist es einfach ein unglaubliches Bedürfnis, auch ein persönliches Bedürfnis, diese Leidenschaft weiterzugeben. Und ich meine, wenn ich da mal ganz tief in meine Seele schaue, weiß ich auch, wo das alles herstammt. Ich habe diese Leidenschaft von meinem Vater irgendwie geerbt. Mein Vater ist zwar kein Segler, aber er war früher Surfer und es gibt diesen emotionalen Film auch bei uns auf YouTube, der heißt Das Meer, mein Vater und ich. Da geht es um die Beziehung von mir zu meinem Vater und darum, wie er mich quasi zum Surfen gebracht hat und wie ich ihn dann irgendwann enttäuscht habe, indem ich gekündigt habe in der Bank, um nach Südafrika zum Surfen zu gehen und wie wir dann irgendwann wieder nach vielen, vielen Jahren so diesen emotionalen Zusammenschluss wiedergefunden haben. Und ich bin ihm da so dankbar dafür, obwohl er irgendwas unbewusst gemacht hat. Und ohne diese Liebe zum Meer, die mir weitergegeben wurde, hätte ich jetzt nicht das Leben, was ich habe. Und
das wolltest du ein bisschen weitergeben.
Das wollte ich einfach an Menschen weitergeben, die jetzt gar nicht erst die Chance haben, das zu bekommen. Und das war so der innere Antrieb. Und deswegen wusste ich auch, ich habe in meinem Leben schon vieles hingekriegt. Also wenn ich das will, dann funktioniert es. Und das war, glaube ich, auch so der Motor.
Wie war dann der erste Kontakt mit den Kindern?
Der erste Kontakt mit den Kindern war sehr interessant. Die habe ich dann zu einem Teil gleich kennengelernt und habe dann erfahren, dass sie schon Wind davon bekommen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war schon sehr emotional für mich, auch wenn die Kinder das so nicht wahrgenommen haben, weil ich gemerkt habe, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, was das ist, weil sie teilweise noch nie am Meer waren. Und ich habe dann später mitbekommen, dass der Jüngste aufgrund dieses Turns anfängt, schwimmen zu lernen. Damit er da, ne, was
das heißt, was mit Sekunde 1 was bewegt eigentlich schon.
Ne? Total. Bei denen. Und also das hat mich sofort bestätigt. Und als ich das zweite Mal nach 3 Monaten dorthin bin, wurde ich noch auf der Straße von einem der Kinder mit Namen begrüßt.
Wow.
Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Also cool. Da wusste ich, das ist einfach was ist ganz, richtig, ganz, ne? Tolles. Und wir haben auch unsere Kunden, die das mitbekommen haben und die Follower.
Da wollte ich jetzt drauf hinaus. Ja. Also du wusstest für dich in dem Moment absolut das Richtige. Ja. Das will ich machen. Und du warst da trotzdem vor dem kleinen Problemchen gestanden. Wer zur Hölle zahlt das alles? Oder wie machen wir das? Wie war der Ansatz dann? Wie hat Social Media, wie haben die Kanäle dann da mit reingespielt? Kannst du das noch kurz?
Also ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt ursprünglich und habe mir gesagt, naja gut, dann machst du jetzt machst ein Video drüber und machst einen Podcast darüber und jeder, der uns hört und segelt, der wird hier ja auf jeden Fall dazu beitragen, dass das umzusetzen ist, weil der Hintergedanke war ja, gebe deine Leidenschaft weiter. Und jeder von uns, der segelt und jedes Jahr mehrere tausend Euro dafür bezahlt, der wird gerne, habe ich gedacht, ein paar Euro dafür hergeben, dass eben Kinder, die diese Möglichkeit nicht haben, das vielleicht auch mal machen können. Am Ende des Tages war es natürlich nicht ganz so einfach. Das heißt, es war schon sehr schleppend am einfach. Das heißt, da kamen mal 50 Euro rein, dann kamen mal 100 Euro rein. Aber ich meine, damit passiert nicht viel. Aber es war am Ende so, dass sich zum einen unsere ganzen Partner wie Garmin, wie Spreadshirt, wie Bürstner Wohnmobile, die mit uns wirklich Projekte am Start haben, dass die davon natürlich auch Wind bekommen haben und gesagt haben, hey Ümit, wie geil ist das denn? Wir sind da. Und dann kamen auf einmal Menschen auf mich zu, die, und ich muss ihn hier gleich wieder mal nennen, ein Klaus Gimperlein. Ja, Klaus, du hörst diese, ich weiß, du hörst diese Folge. Ja.
Schöne Grüße.
Ja, schöne Grüße und tausend Dank mal wieder. Der eben in einer Bank eine führende Rolle hat, darf ich mal so sagen, und dann gesagt hat, hey, das ist eine coole Geschichte, die wir auch bei uns im Unternehmen mitspielen können, und hat dann ein Projekt innerhalb seines Unternehmens gestaltet, wo dann die Mitarbeiter, das war die VR-Bank in Nürnberg, wo dann die Mitarbeiter gelaufen sind. Und für jeden Meter, die sie gelaufen sind, für jeden Kilometer, wurde dann Geld gespendet. Und so hat er über seine Möglichkeiten auch dazu beigetragen, dass wirklich ein großer Batzen Geld gespendet wurden. Ein anderer ein Podcast-Zuhörer, der Peter Luff, hat ein Weingut in Österreich, und der hat so einen Seglerwein, und der hat gesagt, hey cool, ich habe hier 100 Kisten Wein, den Erlös davon, den gebe ich zu 100% weiter an Sale for Kids. Cool. Und dann gab es einen anderen Kunden, der dann Beutel geschickt hat mit Leinen und zum Knoten lernen, einfach für die Kinder, mit einem coolen Brief mit dazu. Also es kamen so viele Dinge, die mich sehr ermutigt haben. Und der richtige, die Spenden haben dann richtig nochmal Fahrt aufgenommen kurz vorher. Mhm. Also kurz bevor der Turn dann kam, dann haben wir nochmal ein Newsletter rausgehauen, haben wir einfach nochmal gesagt, was wir machen, und dann hast du einfach gemerkt, dass da kamen so viele Rückmeldungen, positive Rückmeldungen, und selbst während des Turns haben die Leute noch gespendet, als sie die Instagram-Posts von uns gesehen haben.
Das heißt, der erste Anschub, das erste Loslegen, das war zäh.
Ja.
Wenn es aber dann mal in Bewegung ist, hast du das Gefühl gehabt, was einfacher.
Ja, so ein paar Monate vorher oder ein, zwei Monate vorher ging dann noch mal ein bisschen
was. Was ich sehr bemerkenswert an der Geschichte finde, du hast mir damals ja schon vor ein paar Wochen so ein bisschen erzählt, dass wirklich keiner von denen, die das unterstützt haben, zur Bedingung gemacht haben, dass sie damit auch werben.
Ja.
Also du hast das jetzt indirekt gemacht, indem du die Spender genannt hast und auch die Firmen. Aber es war jetzt keiner, der gesagt hat, unter der Bedingung, dass ich mir das jetzt als Charity-Aktion auf meine Fahnen schreiben kann, kriegst du das?
Total. Also das war wirklich so. Ich meine, deswegen nenne ich ihn jetzt erst recht, Getränkeunternehmen in Würzburg, Getränke Fritze, der hat gesagt, hey, was braucht ihr zu trinken? Ich sponsere euch die Getränke für die komplette Woche. Hab ich gesagt, echt jetzt? Ich will gar nichts. Du musst mich weder nennen noch sonst was. Nee, es ist einfach eine coole Aktion. Das ist eine schöne Geschichte. Und da will ich einfach dazu was beitragen. Und das sind eben auch genau die Richtigen dafür. Und umso lieber machst du natürlich es ist keine Werbung, aber das ist schön, solche Firmen auch hervorzuheben und zu sagen, hey, die sind einfach gut. Spreadshirt hat für die ganzen Kids T-Shirts gemacht, Kappen gemacht, die haben für die Pullover hergestellt, bedruckt, die haben für die Thermosflaschen gemacht. Das war überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise eine Bedingung oder etwas, was wir da von denen wollten oder so. Und das ist total cool.
Ja, das ist immer Good News, ne? Wir hatten es vorhin auch davon, dass zu viel schlechte Nachrichten verbreitet werden. Das sind richtig, richtig super News. Jetzt, glaube, wir wollen vielleicht nicht den ganzen Turn im Detail erzählen, aber jetzt im Nachgang, das ist jetzt wie lange her? 3-4 Wochen?
Genau, ja, sowas.
Wo wart ihr?
Kroatien? Wir waren, genau, in Kroatien sind in Punat los, also in Istrien waren wir unterwegs.
Jetzt so in der Rückschau, gibt es da so Dinge, die dir irgendwie besonders, so Momente, die besonders in Erinnerung geblieben sind, und was ist jetzt so dein Gefühl danach?
Also mein Gefühl danach ist in erster Linie pure Dankbarkeit. Mhm. Das ist so das Wort, was es, glaube ich, am meisten und am stärksten widerspiegelt. Und es gab einige sehr, sehr einschneidend rührende Momente für mich. Ich meine, zum einen gab es gerade am Ende auch viele Tränen, als man dann, als dann die Erzieher irgendwie jetzt einen Kreis gebildet haben und gesagt haben, jeder soll mal ein bisschen was darüber sagen, was er hier mitgenommen hat. Das hat mich natürlich extrem berührt, wenn dir wirklich bewusst wird, was das bei den Kindern ausgelöst hat, dieses Erlebnis, die dann mitten im Erzählen von ganz cool auf einmal in Tränen ausbrechen, weil sie selber dann in dem Moment merken, wie toll das war. Das gibt einem sehr, sehr viel. Und es gab einen Moment, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Das war der Jüngste in der Gruppe, So an solche Kinder nah ranzukommen, ist was anderes als an Kinder, die, die man sonst kennt, weil man muss sich vorstellen.
Die haben Schutzwelle.
Ja, es ist, genau. Und das ist so, die haben in ihrem Leben in erster Linie Ablehnung erfahren. Und jetzt auf einmal passiert das Gegenteil. Und bei diesem Kleinen habe ich zum Beispiel von den Erziehern mitbekommen, die haben gesagt, das ist so toll, weil er hat mich so ein bisschen als Bezugsperson natürlich gesehen, klar, du bist der Skipper, du bist der Organisator, du hast so eine gewisse Vaterrolle. Das ist ja mir auch bewusst gewesen, das ist ja auch toll, ist eine schöne Verantwortung.
Da ist sie wieder, die Verantwortung.
Da ist sie wieder, richtig, ja, die Verantwortung. Und dieses, da gab es zwei Momente, einmal, wo wir am Strand waren, wo er um alles in der Welt, ich glaube, wir haben in dieser halben Stunde alles gemacht. Wir haben vom Fangenspielen am Strand auf Burgen bauen, Krebse finden. Also wir haben alles gemacht. Er hat nur immer wieder gesagt, nein, wir gehen noch nicht zurück. Und es war dann, die Sonne war schon untergegangen. Er wollte einfach diesen Moment festhalten.
So lange, wie es
einfach
geht.
So viel wie möglich in sich aufsaugen und diese Zweisamkeit genießen. Und der hat dich selten angeschaut, wenn du mit ihm gesprochen hast. Er so zurückgezogen und dann irgendwann am vorletzten Abend sitzt er halt neben dir, guckt dich nachts an, so um 11 oder dann alle so da sitzen, wir haben die Erwachsenen Wein getrunken und dann flüstert er dir ins Ohr, sagt er, krabbelst du mich mal am Rücken? da schmilzt jeder Mensch in dem Moment. Ne? Und dann machst du das und nach 10 Minuten sagt er, oh je, und am Bauch bitte auch. Das hat mich wirklich, da fehlen mir die Worte.
Ich habe dich auch selten so wortlos erlebt, muss ich zugeben. Das deutet auf eine tiefe Emotion hin. Danke, dass du die geteilt hast. Jetzt so im Nachgang, ich meine, da muss man ja auch wieder ein bisschen loskommen von. Ich meine, du hast sicherlich, ich glaube, was mir so auffällt, du hast bestimmt 10 Leben massiv verändert. Also die Kinder, die werden das wird in ihrem Leben ein sehr einschneidender Moment gewesen sein.
Meins inklusive.
Ja, okay, 11. Trotzdem musst du jetzt irgendwie wieder ein bisschen die Distanz schaffen. Oder wie seid ihr jetzt verblieben? Was bleibt da jetzt an Kontakt? Wie geht es da jetzt weiter?
Es war mir natürlich selbst auch ein starkes Bedürfnis, diesen Kontakt nicht einfach mal abzubrechen. Ich habe jetzt nicht, leider Gottes, so viel Möglichkeiten und Zeit, aber es ist natürlich schön, dass sie direkt gegenüber sind. Das heißt, ich war dann auch mal wieder da und habe die auch mal besucht und man hat sich umarmt, man hat sich gedrückt und wir werden jetzt auch ein Nachtreffen machen. Wir hatten ja auch auf dem zweiten Boot, das wurde ja geskippert von dem Philipp Lenner, das ist ein guter Freund von mir, der hat aber auch eine Videoproduktionsfirma und hat das alles in wirklich professionell festgehalten. Also das, was ich mache, ist da nichts dagegen. Die Jungs sind richtig, richtig gut. Und er hat eine Kollegin dabei gehabt und die hat dann eben diese Momente alle festgehalten. Und dieser Film wird jetzt dann auch bald bei uns erscheinen. Einfach, dazu möchte ich auch gleich was sagen. Nicht, dass es nämlich in falschen Hals kommt. Es geht hier nicht darum, irgendwie...
Also ihr wollt euch auch jetzt nicht unbedingt als große Charity darstellen, sondern...
Genau, sondern mein Ansinnen ist es, ich wollte, dass es gefilmt wird, ganz einfach aus dem Grund, weil ich gerne diese Message nach außen tragen möchte, wo ich sage, wir alle können was Gutes tun in unserem Wirkungsbereich. Mhm. Und mein Wirkungsbereich ist eben dieses Yachtcharter-Thema und da konnte ich etwas bewegen. Ein anderer, ich habe es vorher gesagt, beispielsweise Spreadshirt, die können vielleicht Produkte bedrucken und können was dazu beitragen. Ein anderer kann vielleicht Getränke sponsern, so wie Getränke Fritze. Und das ist eigentlich meine Message und was es alles eben bewirken kann. Und ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge ist, wie der ist. Der wird die nächsten Wochen fertig sein. Da werden wir jetzt dann bald ein Nachtreffen machen. Wir werden grillen zusammen. Und ja, wir sind gern gesehen bei denen, das freut mich total. Die Kids freuen sich, klar, die verbinden natürlich mit mir einen ihrer schönsten Urlaube und das macht mich natürlich total stolz.
Cool. Ja, ich finde auch die Idee zu sagen, ich zeige das Positivbeispiel, um vielleicht auch andere zu animieren, vielleicht auch solche Dinge zu machen. Und auch das, was du erzählst, das ist einfach schön zu hören, dass man eigentlich mit recht wenig da auch beitragen kann. Würdest du oder hast du vor, sowas zu wiederholen?
Das ist jetzt der Mega-Spoiler für alle, die zuhören. Also ja, du hast komplett ins Schwarze getroffen. Das hat natürlich extrem gearbeitet danach, weil wir haben gemerkt so, boah, wie du schon gesagt hast, scheiße, ich nenne es jetzt mal beim Namen, wir haben wahrscheinlich das Leben von ein paar Menschen einfach ändern dürfen jetzt. Und wir wollen ja kein Geld mit sowas verdienen. Und der Philipp und ich sind gerade dabei, das für die Zukunft professionell aufzuziehen, also ein gemeinnütziges Unternehmen aufzubauen. Und was total klasse war, dass das riesige Kreise gezogen hat. Also wir haben beispielsweise, es sind internationale Künstler, mit denen der Philipp zusammenarbeitet, die also sehr, sehr bekannt sind aus ProSieben etc. und Co. Da sind WhatsApps geflossen an die Kids, weil die das auch so toll fanden. Und wir haben einfach dadurch auch gemerkt, dass da ein großer Zuspruch ist, dass es einfach gut funktioniert hat. Und Philipp und ich haben uns vorgenommen, dass wir das jetzt zukünftig einfach sogar nochmal auf eine neue Stufe heben werden. Das heißt, da wird noch einiges passieren. Das ist zwar, nichts davon ist im Moment noch publik oder auch noch spruchreif, aber Fakt ist, ich habe mir das nicht nur in den Kopf gesetzt, sondern das ist definitiv schon in der Planung. Und wenn was so weit fortgeschritten ist bei mir, dann darf man auch davon ausgehen, dass das erfolgreich sein wird und dass wir das umsetzen werden.
Da muss ich jetzt sagen, als guter Freund von dir, ich bin echt stolz auf dich, Ümit. Du hast da echt was richtig Gutes gemacht.
Danke, danke echt, freut mich.
Ist so. Das passt auch so, ich glaube, wir reden, ich weiß gar nicht, wie lange wir reden, siehst du das?
Erst 1:05 Stunde, wir haben noch ein paar verrückt. Stunden.
Ich habe gesagt, auf keine verlängerten länger als eine Stunde.
Ach.
Aber was mich auf jeden Fall schon interessiert, jetzt nochmal ein bisschen weg jetzt von dem Projekt, aber trotzdem in das Thema, wie geht's weiter? 4 Jahre Podcast. Du hast ja selber gesagt, wir haben vorhin auch im Vorgespräch, du hast jetzt so ein bisschen in innere Klausur auch gegangen, hast du ein bisschen erzählt, dass du dir auch so bewusst mal Auszeiten nimmst, um dich zu sortieren und auch deinen Ansatz vielleicht ein bisschen anzupassen. Spoiler 1 ist ja schon raus. Gibt es noch weiteres, was du berichten kannst? Wie wird es sich denn entwickeln, gerade so mit dem Thema Kommunikation über verschiedene Medien, Podcast und Co.?
Also genau, Spoiler 2 kommt jetzt. Werden ja viele gemerkt haben, dass das Thema Podcast auf unserem Kanal Charter by Yachting in den letzten Wochen, wenn nicht sogar schon Monaten, eingeschlafen ist offensichtlich, obwohl es wöchentlich immer kam. Wir haben in der Zwischenzeit einen zweiten Podcast, der heißt Segeln ist mehr. Den habe ich zusammen mit dem Thomas Kessbohrer, ein Autor, ein Einhandsegler. Es ist ein sehr erfolgreicher Podcast auch, der sehr gut wahrgenommen, also ja, konsumiert wird und gut ankommt. Auch bei den YouTube-Videos ist es so, dass wir ursprünglich ja immer wöchentlich was hatten und jetzt seit einigen Wochen Stille ist. Der Grund dafür ist in erster Linie der, dass wir und nicht, dass wir damit aufhören, im Gegenteil, sondern dass wir das alles wirklich auf die nächste Stufe heben möchten. Mhm. Und das bedarf nicht nur Zeit, sondern natürlich auch extrem viel Arbeit und auch Gedanken darüber, wie hebst du so etwas auf die nächste Stufe. Wir sind gerade dabei, eine neue Webseite zu etablieren und aufzubauen und das komplette Content Marketing, was wir haben. Also wir haben jetzt mal geschaut, wir haben knapp 500 YouTube-Videos und Podcast-Folgen. Das ist unfassbar viel Content. Aber diesen Content in die richtige Struktur zu bringen, ist eine Mammutaufgabe. Also wir haben da eine Excel-Liste, das ist brutal, wo also definiert ist, welche Emotionen das anspricht, was für ein Inhalt es hat, was, also es ist, wie viele Sterne wir da vergeben, was damit, ob es dann umgewandelt werden muss, ob wir es neu aufnehmen müssen. Also es ist ein unglaublicher Aufwand, den wir gerade erstmal in der Vorbereitung hatten, um erstmal zu schauen, was haben wir überhaupt alles. Und ich kann nur so viel verraten, dass wir schon recht weit sind, dass es eine neue Art des Contents von unserer Seite aus geben wird. Es wird viel mehr in die Richtung direkter Austausch sein mit den Followern. Sprich, es werden viele Live-Geschichten sein, auch im Bereich Podcasts die Möglichkeit, dass man sich direkt mit einschalten kann und über die Chat-Funktion mitsprechen kann. Es wird viel mehr in Richtung, also was jetzt Podcasts betrifft, wird so sein, dass wir in Zukunft in erster Linie Zweiergespräche oder Dreiergespräche haben werden. Es wird weniger eine One-Man-Show werden, dafür aber natürlich mit renommierten, interessanten Gästen. Es wird mehr strukturiert sein, sodass man also immer ganz klar weiß, es gibt so 6 Kapitel, sage ich mal, oder 6 Richtungen, ob das jetzt Reviergeschichten sind oder Technik und mehr ist und solche Sachen. Und da wird man dann einfach noch ein bisschen einfacher, besser diesen Content konsumieren können. Mhm. Und die neue Website wird auch eine zusätzliche, also wird in erster Linie auch sehr contentlastig sein, sodass man also bei uns nicht nur sein Schiff aussuchen kann, sondern sehr gezielt spezifische Informationen abrufen kann. Und was auch ansteht, ist auch, dass man, dass es eine Community-Plattform geben wird, wo wir unseren Followern und Kunden eben die Möglichkeit geben werden, dass man hier wirklich sehr großen Mehrwert hat. Viel mehr darf ich da jetzt einfach noch nicht sagen, aber das wird etwas sein, was es so jetzt auch definitiv noch nicht
also
gibt.
Also schon mal gute Nachrichten an alle, die sich die letzten Wochen, Monate gedacht haben, oh, ist der Ümit jetzt langsam durch mit dem Thema Podcast? Nein, wahrscheinlich gar nicht, so wie es sich anhört. Ihr habt eine Häutung gerade,
genau,
die ihr durchmacht. So fühlt sich das an, so hört sich das an. Ihr werdet trotzdem euren Kern beibehalten. Ich glaube, es gibt einfach gewisse Dinge, die haben das erfolgreich gemacht und die wirst du sicher beibehalten, so kenne ich dich. Aber das, was du sagst, klingt A, super spannend, aber auch mega anstrengend. Also da schon mal toi, toi, toi und viel Energie dafür. Und ja, ich habe mir so ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich wäre so ziemlich durch, muss ich zugeben. Vielleicht nochmal so zum Abschluss. Wenn du jetzt vor 4 Jahren, das ist die Klassikerfrage eigentlich, ne? Vor 4 Jahren das Wissen von heute hättest, was hättest du anders gemacht?
Wenn ich vor 4, oh Gott, zum Glück habe ich es nicht gehabt. Wenn ich vor 4 Jahren gewusst hätte, dass ich so hart dranbleiben muss, dass sich das so entwickelt. Also ich glaube, eines der kleinen Geheimnisse ist auch, wie ich vorher schon bei Sail for Kids gesagt habe, ich bin jemand, der das Ziel sieht und den Weg in Kauf nimmt. Aber nicht unbedingt hinterfragt, wie lang dieser Weg und wie steinig oder wie steil dieser Weg ist. Mhm. Und das ist etwas, was mir sehr, ja, ich glaube, das hat mich bisher in meinem Leben sehr, ja, unterstützt. Mhm. Manchmal darf man nicht wissen, wie schwierig die Dinge sind. Natürlich sind sie auch schön, keine Frage. Wir haben jetzt ein Griechenland-Projekt vor uns. Ich meine, ganz ehrlich, ja, wer darf schon von sich selbst behaupten, dass er arbeitstechnisch 4 Wochen segeln darf? Ich meine, dass wir auf diesen 4 Wochen Segelturn jeden Tag Content produzieren müssen, filmen müssen, hin und her, alles schön und gut. Aber ich muss ja hier auch arbeiten. Aber ich darf das dann auf dem Boot machen. Also, aber trotzdem hat eben alles einfach sehr viel Zeit gebraucht, teilweise mehr Zeit gebraucht, als ich ursprünglich dachte. Und ich hätte die Dinge genauso gemacht. Ich hätte erst recht festgehalten an meiner Strategie, die mich aktuell oder uns aktuell in der Firma bestätigt. Natürlich gibt es viel Dinge, die ich jetzt, wo ich jetzt einfach gerade was jetzt Geschäftsführung, Personal und all solche Sachen betrifft, wo ich jetzt natürlich viel weiter bin und schlauer bin, als ich es damals war. Aber es ist gut, diesen Prozess durchgemacht zu haben. Und ich bin gespannt, was sich die nächsten 5 bis 10 Jahre noch tut. Also ich denke, wenn ich dann zurückblicke und diesen Podcast höre, dann werde ich wahrscheinlich auch schmunzeln und sagen, ach Gott, wenn du nur wüsstest.
Das ist das Gute, man kann sich alles nochmal anhören.
Ja, das stimmt.
Mein Freund, ich wünsche dir alles Gute auf dem Weg. Du bist, glaube ich, in einer sehr guten Richtung unterwegs, auch persönlich, was du mir so ein bisschen erzählt hast. Das wollen wir heute nicht alles erwähnen, aber das klingt alles sehr gesund, sehr richtig. Und die Tatsache, dass du Leute gefunden hast, die dich bei solchen Projekten unterstützen, dass du Leute gefunden hast, die sich sowas anhören wie wir heute, zeigt eigentlich, dass du was zu sagen hast, dass du was bewegen kannst. Und ja, lass uns da nochmal anstoßen drauf.
Das sollten wir auf jeden Fall. Stefan.
Und danke für die Einladung. Es hat mega Spaß gemacht und gefühlt waren es nur 20 Minuten. Ümit, ich wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank und vielen, vielen herzlichen Dank für dieses, ja, etwas, für diesen etwas anderen Podcast.
Stefan,
mach's gut.
Danke, ciao.